Tja, die Frage ist, hat Gott eine Geliebte? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Vielleicht ja. Aber wer ist das? Liebe ist ja ein großes Wort, eines der größten unter den Menschen. Es stammt nicht aus der Evolution, sondern von Gott selbst. Und von ihm wird gesagt, dass er die Liebe in Person ist. Johannes schrieb in seinem ersten Brief, denn Gott ist Liebe. Was können wir dann von ihm erwarten, als er den Menschen schuf? Wir können uns ja ein wenig mal hineinversetzen in diesen Schöpfungsakt. Wir wissen nämlich, mit wie viel Hingabe und Geschick Menschen am Meeresstrand ihre Sandfiguren fertigen. Da gibt es eine ganze Ausstellung. Und sie ziehen eine Menge von Zuschauern an. Als Gott bereits eine wunderschöne Erde geschaffen hatte und er sich niederbückte, um ein Ebenbild von ihm selbst zu formen, hat er mit Sicherheit sehr viele Zuschauer. Aber als Gott dieser wunderschönen Figur noch Leben einhauchte und diese Figur dann in den Arm nahm, da können wir uns vorstellen, dass der Jubel unter den Himmelsbewohnern groß war. Ein bisschen davon können wir lesen hier im 38. Ein lebendiges Ebenbild ruhte in Gottes Armen. Die Sandfigur Adam. Und er sollte der Herrscher dieser wunderschönen Erde werden. Und Gott gab ihm alle Voraussetzungen dafür. Mit gleicher Liebe sollte Adam seinen Geschöpfen begegnen. Und Gott sprach zu ihm, nachzulesen in 1. Mose 2, bau eine Liebesbeziehung zu ihnen auf, gib ihnen Namen, so wie ich dir einen Namen gegeben habe. Nimm sie in deine Arme, streichle sie und hab sie ganz doll lieb. Sie gehören zu dir und du sollst sie versorgen. Menschen machen das doch bis heute so, oder? Gestern habe ich in WhatsApp gelesen, dass die Katze unserer Bekannten in der Nacht davor verstorben sei. Sie war eingeklemmt in der Katzenklappe, aber sie war ohnehin sehr, sehr krank. Der Tierarzt konnte sie nur noch einschläfern. Wir können verstehen, dass die Trauer sehr, sehr groß war. Sie trauert sehr. Aber so sind wir Menschen. Wir lieben auch Tiere. Wir nehmen sie in den Arm. Aber dem Adam fehlte noch ein Gegenüber. Also schuf Gott ihm eine Frau. Und von dieser Frau war Adam so fasziniert, dass er in einen dreifachen Jubelruf verfiel und ausrief, Gott, sie ist ja so wie ich. Ist sie für mich? Gott, sie ist ja ein Teil von mir. Gott, wir gehören zusammen. Wirklich? Ich kann das noch gar nicht fassen. Ist das Wirklichkeit oder träume ich? Dieses erste Erlebnis sollte ein Beispiel dafür sein, wie Gott, der Schöpfer, in Zukunft Menschen ansah. Die Menschheit sollte seine Geliebte sein. seine Brautgemeinde. Deshalb setzt er alles ein, um ihre Liebe zu gewinnen. Sie sollte ihm ihr Herz schenken. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese beiden ersten Menschen, die in großartiger Liebe mit ihrem Schöpfer verbunden waren, wie ein Neugeborenes in den Armen der Mutter, einem anderen ihr Herz schenkten? Dieser andere, der ihnen so großartige Versprechungen gemacht hatte, ihr könnt ganz groß rauskommen, ihr könnt so werden wie Gott, dafür sorge ich. Und ihr kennt den Text ja in 1. Mose 3. Als sie sich darauf einließen, fühlten sie sich total betrogen, entblößt. Sie versteckten sich. Aber Gott suchte sie. Er sucht Menschen bis heute. Euch hat er gesucht und gefunden. Er möchte solche betrogenen Menschen, die entblößt wurden, die sich schämen, neu einkleiden. Und Jesaja bezeichnete diese neuen Kleider in Kapitel 61, Vers 10 als Kleider des Heils, der Gerechtigkeit. Er bezeichnet diese Menschen trotzdem als seine geliebte Braut. Gott ist ja ständig auf der Suche nach Menschen, die sich von ihm neu einkleiden lassen wollen. Er verurteilt sie nicht, sondern die, die er findet oder diejenigen, die zu ihm kommen wollen, bezeichnet er als seine geliebte Braut. Aber wie oft hat seine Gemeinde, seine geliebte Braut, auf andere Liebhaber, auf andere Götter geschielt oder mit ihnen geliebäugelt? Ja, ihr Männer, wenn euch das passiert wäre, ne? Dann hättet ihr mit Sicherheit große Schmerzen gehabt. Vielleicht wäre eure Sehnsucht ins Unerträgliche gewachsen. Nun, Spielfilme von heute kennen ja gar nichts anderes mehr als Scheidung, Fremdgehen, Partnerwechsel, Wechsel und so weiter. Können wir mitfühlen, welche Liebesqualen Gott durchmachen musste, als seine geliebte Braut fremdging? Wir kennen vielleicht einige von den vielen Prophetenworten, die das ausdrücken, wie zum Beispiel Jeremia 31, Vers 3. Als seine geliebte Israel sich von ihm trennte, schaute er von Ferne, sprach zu ihr: Ich habe dich mit unendlicher Liebe geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte und Gnade und habe meine Treue zu dir nie aufgehoben. Gott, Yahweh, kam persönlich als Jesus, als der rettende Yahweh, zu uns in unsere Welt. Und er hat sich als unser Bräutigam vorgestellt. Und er will bald heiraten, hat er gesagt. Nun liegt es aber am himmlischen Vater, ihm, seinen Sohn, eine geschmückte Braut zuzuführen. Und ich habe im Paulus in 2. Korinther 11, Vers 2 Folgendes gelesen. Ich werde geradezu eifersüchtig um euch, schrieb Paulus, so wie Gott um euch wirbt. Wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Mann anvertraut, so möchte ich euch mit Christus verloben, damit ihr ihm allein gehört. Paulus verstand sich ja fast als Brautführer. Gott Vater möchte seinen Sohn verloben. Wie sollen wir das verstehen? Wer ist diese Braut? Und wie geschieht diese Verlobung? Und am Ende gar die Hochzeit. Nun, wir wollen dazu einige Bibeltexte lesen. Aber ich denke, wir können sie nur auf dem Hintergrund der jüdischen Hochzeitszeremonie zu St. Jesu verstehen. Und es ist erstaunlich, diese Schritte zu verfolgen, wie im Judentum die engste und tiefste Beziehung zwischen zwei Menschen entsteht und sich entwickelt. Und es gibt kein tieferes Bild für die innige Beziehung vom himmlischen Vater und Jesus Christus zu uns Menschen. Natürlich ist unsere Hochzeitskultur heute etwas anders. Aber Jesus hat in seiner Epoche diese Art von Eheschließung als Bild für seine Liebe zur Gemeinde gebraucht, damit wir Gottes Heilshandeln mit uns Menschen verstehen können. Und ich möchte, dass wir uns jetzt so ein bisschen diese Hochzeitskultur anschauen. Damals hat der Vater gemeinsam mit seinem Sohn die Braut ausgesucht. Und das war ja nicht Aufgabe der Frau. Als er sie dann sah und sich verliebte, ging der Sohn zum Vater und sprach: Vater, ich habe sie gefunden. Diese und keine andere soll es sein. Und gemeinsam gingen sie zur Familie der Auserwählten und versuchten, die Gunst und Gegenliebe zu erwerben. Damals brachte ihr Verehrer seine große Wertschätzung durch den Brautpreis zum Ausdruck. Das war bei den Juden ein großer Unterschied zu den Nachbarvölkern, bei denen oftmals die Braut als Ware bezeichnet wurde. Nun, im Judentum war das auch nicht immer hundertprozentig ideal, nicht? Also, das wissen wir auch. Wenn dann auch die Tochter des Hauses ihre Zuneigung zum Ausdruck brachte, wurde der Zeitpunkt der Verlobung vereinbart. Und da saßen sich gegenüber der zukünftige Ehemann und seine Geliebte. Und das Mädchen sah nicht nur ihren zukünftigen, sondern sie sah vor sich auch einen neuen Status in der Gesellschaft. Und dann wurde der Ehevertrag auf dem Tisch ausgebreitet. Das Bundesdokument mit den Gesetzmäßigkeiten, die das zukünftige Leben der beiden beschrieb. Und feierlich wurde dieses Bundesdokument verlesen, sowie eine Liebesbekundung. Und wir können förmlich die Spannung verspüren, die da in der Luft lag. Denn die Braut musste nun ihre Zustimmung geben. Wenn sie dann Ja sagte und ihre Augen dann anfingen zu leuchten, wurde ihnen beiden, der Braut und dem Bräutigam, der Kelch mit Wein, also frisch gepressten Traubensaft, das war ja der Beste, wurde ihnen gereicht. Und dann tranken ihn beide gemeinsam aus. Das bedeutete, wir wollen unseren Lebensweg gemeinsam gehen. Durch Freud und Leid wollen wir zusammenstehen. Und das war der Anfang. Wenn diese rituale Liebesbekundung abgeschlossen war, nahm die Braut ein reinigendes Bad in fließendem Wasser. Und dieses Bad sollte den Wechsel vom alten Leben zum neuen Leben anzeigen, vom Mädchensein zur Ehefrau. Und als sie dann aus dem Wasser stieg, war sie eine andere Persönlichkeit. Und ein neues Leben lag vor ihr. Dann kam der Abschied. Denn der Bräutigam hatte nun im Hause seines Vaters eine neue Wohnung einzurichten mit Hochzeitszimmern. Und die Zeit bis zur Hochzeit konnte durchaus 12 Monate betragen. Aber Die neue Braut wurde nicht alleine gelassen. Ihr wurde ein Brautführer zur Seite gestellt. Und seine Aufgabe war es, zwischen Braut und Bräutigam zu vermitteln. Botschaften, Liebesbekundungen von einem zum anderen zu transportieren. Aber seine Aufgabe bestand auch darin, die Braut für das große Hochzeitsfest vorzubereiten. Er lehrte und erklärte ihr den Ehevertrag, der dafür sorgen sollte, dass beide zu einem Herzen und zu einer Seele wurden und zusammenwuchsen. Die Zeit der Trennung war für beide sehr wichtig und diente der Einstimmung auf ein gemeinsames Leben für immer. Tage, Wochen und gar Monate vergingen und niemand wusste, wann es endlich soweit war. Nur der Vater des Bräutigams wusste das. Jederzeit konnte das soweit sein. Und oft kam der Bräutigam ganz überraschend, um seine Braut heimzuholen. Und nicht selten zur Zeit später Nachtstunde. Und womöglich teilte der Brautführer dem Vater des Bräutigams mit, indem er sagte, die Vorbereitungen sind getroffen, die Hochzeit kann jetzt stattfinden. Und dann ertönten die Schofarhörner durch die Nacht. Rufe waren auf den Straßen zu hören, der Bräutigam kommt. Als sich dann Braut und Bräutigam erblickten, fielen sie sich in die Arme und feierten ihr Wiedersehen. Und gemeinsam nahmen sie an der Festtafel mit ihren Gästen Platz. Die Braut bekam einen Ehrenplatz, denn der Ehemann war verpflichtet, seine Frau mit höchster Liebe und Ehre zu begegnen. Und dann tranken sie den zweiten Kelch. Als Beginn des neuen Lebens zu zweit und später mit ihren Kindern auf der Basis der Liebe, der Zuneigung und des gegenseitigen Vertrauens. So, das war der jüdische Hochzeitsritus. Wie findet ihr den? Klingt das nicht schön? Klingt schön. Gemäß des damaligen Hochzeitsritus haben ebenfalls der Vater und der Sohn die Brautgemeinde ausgewählt. Wir wollen uns das nochmal vergegenwärtigen. So sagte Jesus damals, laut Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr Frucht tragt. Der Apostel Paulus formuliert es so, noch ehe der Welt grundgelegt war, hat er uns dazu vorherbestimmt. Das bedeutet nicht, dass sich Gott die Menschen aussucht, die in den Himmel kommen, sondern es heißt, dass Gott bestimmt hat, dass alle, die an ihn glauben wollen, dazugehören sollen. Mit Jesus freut sich der ganze Himmel, wenn ein Mensch zu ihm sagt, ja, ich will dir folgen. Und dafür hat Jesus alles, was er hat, in die Waagschale geworfen. Das war der teuerste Brautpreis, der jemals gezahlt wurde. Der jemals wieder gezahlt werden wird. So wie Paulus es in 1. Korinther 6, Vers 20 schrieb, ihr seid teuer erkauft. Oder Petrus in 1. Petrus 1, 18 bis 19. Nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blut Jesu losgekauft. In diesem Wort steckt das Wort Erlöser. Und der Gedanke vom Lösegeld, das im Judentum für die Braut bezahlt wurde. Du, der du heute Morgen hier sitzt, du bist für Jesus so wertvoll, dass er für dich sein Blut als Lösegeld gab. Du, wir zusammen. Dann legt der Vater uns seinen Ehevertrag vor. Im alten Bund war es das Bundesbuch, das Mose vorlas. Und das Volk rief damals voller Begeisterung aus: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und gehorchen. Das ist ein toller Vertrag gewesen sein. 2. Mose 24, 7 steht es. In Hebräer 8, Vers 10 steht sogar, dass Jesus seine Gesetze uns zur Herzenssache machen möchte. Und das macht ein Leben in Liebe für immer möglich. Und ein altes Lied aus dem Jahre 1935 drückte es so aus. Das finden wir in unserem Liederbuch, Nummer 426. Mein Jesus, ich liebe dich. Ich weiß, du bist mein. Und kurz bevor Jesus zu seinem Vater zurückkehrte, nahm er den Kelch des neuen Bundes, reichte ihn den Jüngern und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Preis, mein Blut für unseren zukünftigen Ehebund. Ich werde ihn erst wieder bei unserer Hochzeit in meines Vaters Reich trinken. Matthäus 26, nicht? Steht. So entsprach es dem jüdischen Hochzeitsritus, dem Verlobungsritus. Und die Jünger mögen sich damals sehr verwundert haben darüber, als Jesus das so sagte. Nach damaligem Verständnis war jetzt die Waschung am Körper mit reinem Wasser dran. Wie es in Hebräer 10, Vers 22 zum Beispiel steht. Und gemeint ist das Bad, die Taufe durch Untertauchen. Und Petrus hat ja damals die Menschen aufgefordert: Kehrt um zu Gott. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Reinigung von Sünden heißt es. Und das war der Wechsel zu einem neuen Status, zur Brautgemeinde Jesu. Deshalb empfingen sie den Brautführer, den Heiligen Geist, der sie auf die Hochzeit vorbereiten sollte. Und dann kam der Abschied. Jesus sprach zu ihnen: Keine Angst, vertraut Gott, vertraut mir, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Das Hochzeitszimmer. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Den Weg dorthin kennt ihr. Johannes 14. Im Zuge von weiteren Erklärungen sagte Jesus etwas ganz Wichtiges für ihnen. Und das entsprach wieder dem traditionellen Hochzeitsritus. Johannes 14, 25. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Und euch meine Worte erklären. Der Heilige Geist übernimmt also hier die Rolle des Brautführers, des Rechtsanwaltes, des Ratgebers, des Trösters, Fürsprechers, Helfers und Mittlers. Welch ein schöner Gedanke. Durch unseren Brautführer, den Heiligen Geist, sind wir immer mit unserem Bräutigam Jesus verbunden. Er spricht zu uns, der Heilige Geist: Bleib dran! Wir schaffen das. Ich schmücke dich. Ich bereite dich vor für den Tag der Hochzeit. Und Paulus sagt, er hilft uns immer wieder auf, auch wenn wir schwach geworden sind. Als ich persönlich das erkannte, habe ich plötzlich eine ganz andere Beziehung zum Heiligen Geist bekommen. Er ist doch mein Brautführer, unser Brautführer. Heiliger Geist, lass uns als Brautgemeinde schön aussehen, strahlen in deinem Glanz. Gib, dass deine Gaben, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Sanftmut, Reinheit, unser Herzensanliegen sind. So wollen wir sein. Aus unseren Augen sollen sie erstrahlen und durch unsere Zunge hörbar werden und durch unsere Taten sichtbar. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit unserer ersten Liebe, als meine Frau sie kennenlernte. Und als wir nach dem Wiedersehen Ja zueinander sagten, kam mir die Zeit der Trennung. Sie lebte in der Schweiz und ich war ja damals noch auf dem Reden. Aber wir haben uns jeden Tag Briefe geschrieben. Durch den Postboten. Und Briefe konnte die Verbindung miteinander gehalten werden und verstärkt werden. Wir konnten alles beschreiben, was unsere Zukunft betraf. Wir haben uns gegenseitig unsere Liebe bekundet durch die Briefe bis zum Zeitpunkt unserer Hochzeit. Damals dachten wir auch, ach, wenn es doch heute schon wäre. Sagen wir das nicht manchmal auch zu Jesus durch den Heiligen Geist, ach, wenn das heute schon wäre, Jesus, komm doch heute schon. Manchmal werden wir müde. Manchmal schlafen wir ein. Jesus hat das sehr gut beschrieben in Matthäus 25, im Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Aber wisst ihr, was hier wichtig ist? Dass wir ganz eng verbunden sind mit unserem Brautführer, dem Heiligen Geist. Und Jesus macht das am Symbol der Öllampen und dem Reserveöl deutlich. Ja, was die Jungfrauen ja mit sich trugen. Alle wurden schläfrig, aber 5 von ihnen hatten kein Öl mehr. Das heißt, sie hatten sich offensichtlich von ihrem Brautführer entfernt. Ihr Lieben, lasst uns das niemals tun, denn unser Herr kommt zu einer Stunde, in der wir ihn nicht vermuten. Und was sagte Jesus über die Stunde seiner Rückkehr aus? In Matthäus 24, Vers 36 können wir lesen, von dem Tag und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und Menschen von damals wussten ganz genau, was Jesus damit meinte. Denn nach dem damaligen Hochzeitsritus wusste tatsächlich nur der Vater, wann sein Sohn endlich die Braut nach Hause führen konnte. Der Heilige Geist macht eine großartige Arbeit an uns. Auf ihn ist Verlass. Er setzt sich ganz für uns ein. Und er sagt uns immer wieder, gemeinsam schaffen wir das. Halleluja! Und so wie damals im Judentum, so wird auch Jesus überraschend kommen. Und dann werden, so wie damals, die Schofarhörner, die Posaunen Gottes durch die Nacht dieser Welt ertönen. Dann wird der Ruf laut, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und das Gleiche beschreibt Paulus in 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das erinnert mich wieder an meinen eigenen Traum, den ich in jener Nacht hatte, als wir frisch verheiratet waren. Ich erlebte im Traum die Auferstehung von den Toten und sah, wie die Engel Menschen zu Jesus brachten und er sie in seine Arme schloss. Und ich fragte mich, und ich? Vergesst mich nicht! Und dann kam ein Engel zu mir und brachte mich zu Jesus. Ich habe den Traum bis heute nicht vergessen. Der war so schön. Ich bete noch heute manchmal, Jesus, nimm mich in deine Arme. Ich brauche deine Geborgenheit. Wenn ich das alles so durchdenke, dann kommt mir die trockene Theologie manchmal vor, so wie ein ausgetrockneter Fluss. Wir wissen viel. Und jemand sagte, wir haben oft gemästete Köpfe. Wir brauchen das lebendige Wasser, was Jesus uns anbietet. Es soll auch unsere Seele, unser Gemüt, unser Herz erheben. Es kann durch Musik, Gesang oder durch die Natur, besonders jetzt im Sommer, wo es ein bisschen trocken geworden ist, oder durch das Bibellesen geschehen. Und dieses Wasser fließt in das ewige Leben hinein. Mir ist bei dieser Betrachtung bewusst geworden, dass unser Brautführer, der Heilige Geist, die Verbindung zwischen uns und dem Vater pflegt. Er ist es, der unsere Seele schmückt und uns bereit macht. Der Maler Arnold Gemini versuchte, die Beziehung zwischen Jesus und seiner Braut, er versuchte diese Beziehung in einem Gemälde auszudrücken. Hier die Geschichte. Er sah sie zum ersten Mal in einer Kirche. Er war in Gedanken versunken, als ihr Anblick ihn traf. Das Mädchen übte eine seltsame Anziehungskraft auf den jungen Mann aus. Warum konnte er seinen Blick nicht von ihr abwenden? Nach einigem Nachdenken erkannte er, dass es ihre Augen waren. Und auf dem Gemälde wurde nur das Gesicht dargestellt. Sie blickte konzentriert auf etwas. Aber auf was? Und warum ist sie darin so vertieft? Das Gemälde war so angelegt, dass der Blick des Betrachters auf die Augen gezogen wurde. Und wenn man genau hinschaut, genau betrachtete, dann stellte man fest, dass die Pupillen das widerspiegelten, was das Mädchen betrachtete. Ihre Augen waren auf das Kreuz Jesu gerichtet. Sie sah auf Jesus. Er kannte den hohen Brautpreis, den er für sie zahlte. Sein Leben, sein Blut. So wertvoll sind wir. Jeder Einzelne. So wertvoll sind wir, die wir heute Morgen hier sind für Jesus. Wir sind Jesu Braut. Und Gemeinde ist das Wertvollste, was er hat. Dafür hat er sein Leben gegeben. Und er hat alles für uns bezahlt. Alles. Nur um ewig mit uns, mit seiner Gemeinde auf Erden zusammenleben zu können. Schau auf Jesus, unseren Bräutigam, für immer. Jesus, wir sehen auf dich. Das Lied wollen wir jetzt singen. Jesus, wir sehen auf dich. In der zweiten Strophe heißt es, Jesus, wir hören auf dich. Und Jesus, wir warten auf dich. Lass uns das als Gebet, als Bekenntnis zu diesem Jesus singen und drüber nachdenken. Jesus, wir sehen auf dich.